Neugier. Schlauer werden durch Wissenschaft.
Hallo zu dem Podcast, der uns alle Folge für Folge ein Stück schlauer macht, weil hier Menschen zu Wort kommen, die in ihren Fachgebieten versuchen, die Welt für uns Schritt für Schritt einfacher, lebenswerter, gesünder und zu machen. Das ist unser Neugier-Podcast. Schön, dass Sie heute mit dabei sind. Jeder von uns ist schon mal viel zu lange im Wartezimmer bei einer Ärztin oder einem Arzt gesessen. Man hat in der Wartezeit alle Heftel dort durchgelesen, das Internet leer gescrollt und Löcher in die Luft gestarrt. Und das ist eines der Probleme, die in Zukunft der Vergangenheit angehören können. Dafür will auf alle Fälle unser heutiger Gast sorgen. Er ist nämlich Forscher im Bereich E-Health. Was das ist und was es bringt, erzählt er uns heute. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Herzlich willkommen, Robert Reb.
Herzlich willkommen, guten Morgen. Ich freue mich auch, dass ich da bin. Danke für die Einladung.
Wir lernen Sie jetzt gleich genauer kennen, und zwar mit unserem Wordrap.
Neugier. Schlauer werden durch Wissenschaft. Der Wordrap.
Ich bin
ja eigentlich sehr reisebegeistert und sehr gerne in Gesellschaft, aber ich stehe auch im Hörsaal, weil ich grundsätzlich vom beruflichen her Vortragender an der FH Joanneum bin, konkret am Institut eHealth.
Meine bisherige Berufslaufbahn?
Ja, eigentlich eher straight, aber trotzdem sehr lehrreich.
Mein Fachgebiet ist
Die Gesundheitsinformatik, oder mit anderen Worten gesagt, geht es da um die Digitalisierung im Gesundheitswesen.
Das fasziniert mich an meiner Arbeit.
Eigentlich das Abwechslungsreiche und das Arbeiten mit immer wieder neuen und vor allem jungen Menschen.
Ich möchte heute gleich direkt reinstarten und mit Ihnen über ein Projekt sprechen, das Sie in den letzten Jahren geleitet haben. Daran sieht man nämlich sehr anschaulich, finde ich, womit Sie sich beschäftigen und was es mit dem vielleicht noch nicht übertrieben bekannten Berufsfeld der Gesundheitsinformatik zu tun hat. Das Projekt heißt ERNA. Wofür steht die Abkürzung eigentlich?
Ja, das ist so, wie man es aus vielen Bereichen kennt, hat man ein Akronym gesucht, beziehungsweise auch eins, das sprechend ist. Das haben wir jetzt eigentlich gar nicht wir ausgedacht, sondern unser Auftraggeber, die MedUni. Und ERNA steht für elektronische Ressourcen zur Nachbehandlung und Analyse.
Mhm. Wir haben hier ein großes Ziel. Wir sprechen hier über manchmal eher komplizierte Sachverhalte, benutzen aber wenig komplizierte Worte dafür. Manche lassen sich aber einfach nicht vermeiden. Deshalb werden sie jetzt gleich zu Beginn erklärt.
Neugier. Schlauer werden durch Wissenschaft. Das Forschungslexikon.
Karzinom.
Ein bösartiges Gewächs oder umgangssprachlich, wie wir auch dazu sagen, Krebs.
Browser.
Ein Tool, ein Programm, mit dem wir das Internet besuchen können. Die meisten kennen Tools wie Google Chrome, Microsoft Edge oder Firefox.
Accessibility?
Accessibility, da geht es um die Zugänglichkeit für Personen mit Einschränkungen. Also plastisch gesehen wäre das, wenn jetzt jemand nur eine Stiege beim Eingang hat, dann reicht das nicht, um mit einem Rollstuhl raufzukommen. Brauche ich also auch eine Rampe. Und ebenso gibt es natürlich auch für die Zugänglichkeit von Websites gewisse Guidelines, die ich einhalten muss, um Personen zum Beispiel, die Einschränkungen im Bereich des Sehens haben, trotzdem es zu ermöglichen, diese Seite, diesen Content zu konsumieren.
Syntax.
Syntax, das ist so wie in der deutschen Sprache die Grammatik auch, also wo setze ich Beistriche, wo setze ich andere Satzzeichen. Syntax wird im Technischen, also im Programmiertechnischen dieser Begriff benutzt, und da geht es eben darum, wann, wo, welche Zeichen in der Programmiersprache zu setzen sind.
Semantik.
Bei der Semantik geht es um Bedeutung, dass zum Beispiel zwei Parteien dasselbe verstehen. Da gibt es dann zum Beispiel auch semantische Standards, um eben gewährleisten zu können, dass wenn beide Parteien den gleichen Standard benutzen, auch das gleiche bedeutungsmäßig verstanden wird.
Welche Patientinnen und Patienten waren denn im Fokus dieses Projekts?
Ja, das ist eigentlich der große Punkt oder das, was unser Projekt ausgemacht hat. Es ist ein sehr spezielles Patientengut. Es geht da um Patienten, die aufgrund einer Kehlkopferkrankung, also im Endeffekt ein Karzinom am Kehlkopf oder so ähnliches, denen musste der Kehlkopf teilweise oder sogar vollständig entfernt werden. Das ist natürlich ein massiver Eingriff, ein massiver Einschnitt ins Leben der Patienten, und die bedürfen dann natürlich besonderer Therapie und Betreuung. Das sind Gott sei Dank, muss man sagen, auch nicht sehr viele. Das sind so in der Steiermark ungefähr 30, 40 Patienten im Jahr. Aber auch die mögen bestmöglich versorgt werden. Und diese Versorgung findet halt prinzipiell im LKH in Graz am Universitätsklinikum statt. Und da hat eben unser Projekt angesetzt, ja, also wo wir gesagt haben, die Patienten kommen natürlich nicht zwangsläufig nur aus Graz und aus der Umgebung, sondern aus der gesamten Steiermark und um denen halt zusätzliche Anfahrtswege zu erleichtern oder die Anfahrtswege zu vermindern zumindest, ist da Erna oder die Idee von Erna geboren worden. Ich glaube, worum es da geht, da werden wir eh noch ein bisschen näher drüber sprechen, aber eben ein sehr spezielles Patientengut, ja.
Mhm. Wenn wir davor nochmal besprechen, was für Herausforderungen oder Probleme sich für Menschen in der Reha ergeben, wie würde man das zusammenfassen?
Naja, die eine Problematik hat sich aufgrund der Corona-Krise ergeben. Das war natürlich so, dass, wir wissen es ja alle, ein sehr hohes Ansteckungsrisiko gegeben war und natürlich vor allem für diese Patienten, das sind ja Patienten der HNO-Klinik, also der Hals-Nasen-Ohren-Klinik, jetzt wenn die frisch operiert sind, man stellt sich vor, die haben da eben ein Loch, sage ich einmal, im Hals, also sprich im Atmungstrakt. Und wenn da natürlich Viren, Bakterien oder sonst was reinkommen, kann das fatal sein. Ja. Insofern war das natürlich eine Problematik und hat unser Projektvorhaben natürlich in dem Fall unterstützt. Die andere Problematik, die es ohne dies schon, also ohne Corona schon gegeben war, ist, dass wenn die frisch operiert sind, die können nicht mehr sprechen. Der Kehlkopf enthält ja auch die Stimmbänder, wie wir wissen. Das heißt, die können nicht mehr sprechen und müssen eine völlig neue Sprache erlernen. Insofern muss man da am Anfang mit diesen Patienten, sage ich mal, auf andere Art kommunizieren. Ja. Man kann nicht einfach die heimschicken und sagen, ja, wenn sie was brauchen, telefonieren wir, weil sie können ja nicht sprechen. Also das ist eben eine ganz heikle Thematik und man muss auch dazu sagen, sind natürlich tendenziell eher ältere Leute, das heißt, die sind auch gar nicht so technikaffin. Das hat das Ganze natürlich noch wesentlich erschwert und ja, uns vor einige Herausforderungen gestellt.
Und eure Lösung für diese Probleme und Herausforderungen ist eine elektronische Lösung, oder?
Genau, ja, also wie ich ja schon eingangs erwähnt habe, eHealth, da geht es um die Digitalisierung im Gesundheitswesen, insofern auch eine elektronische oder eine digitale Lösung mit modernen Technologien zugeschnitten und das ist der wichtige Punkt, aber eben auf dieses spezielle Patientengut, auf diese Personen mit Einschränkungen. Ja. Elektronisch, was heißt das konkret? In dem Fall ist ein sogenanntes Teletherapiesystem angedacht worden oder beziehungsweise wir haben einmal einen Prototypen davon entwickelt, der eben die Patienten asynchrone und synchrone Therapieinhalte konsumieren lässt.
Asynchron und synchron, was bedeutet das?
Naja, synchron ist das, was wir jetzt machen. Also jemand stellt eine Aufgabe, eine Frage und das Gegenüber ist gerade live vor Ort und kann das direkt ausführen. Also es passiert zeitgleich sozusagen. Asynchron ist Aufgaben, in dem Fall Therapieinhalte, werden irgendwann zur Verfügung gestellt oder aufbereitet von dem Therapeuten und zu einem beliebigen anderen Zeitpunkt und vor allem auch ortsunabhängig können sie dann vom Patienten eben über Medien wie Tablets oder andere Devices, sage ich jetzt einmal ganz allgemein, durchgeführt werden. Ja.
Also irgendwie das Gleiche wie beim Fernsehen, so Fernsehen und Streaming. Fernsehen, genau. Man nimmt das, was gerade läuft, und Streaming, man macht es on demand, also genau, wenn man es gerade in den Alltag einbauen kann. Okay. Wie schaut dann diese Plattform, die ihr entwickelt habt, aus?
Ja, da haben wir auch am Anfang uns den Kopf darüber zerbrochen. Natürlich, das gilt jetzt auch für alle Sachen, die ich in dem Gespräch erwähnen werde. Das ist nicht nur auf unserer Basis allein, also auf Basis des Instituts eHealth allein passiert, sondern natürlich immer in enger Abstimmung und Absprache mit den Logopädinnen der MedUni Graz, die ja natürlich einen wesentlich besseren Kontakt zu den Patienten haben und die Gegebenheiten viel besser wissen. Und da haben wir uns dann auch aufgrund der Umstände, dass es nicht so viele Patienten sind, dafür entschlossen, für die Patienten eine Tablet-Lösung anzubieten. Also sprich, die Patienten bekommen sogar ein Tablet von der Med-Uni Graz gestellt für die Therapie, die postoperative Therapie, die ungefähr ein Jahr so im Durchschnitt dauert. Bekommen sie also ein Tablet gestellt und auf diesem Tablet innerhalb eines beliebigen Browsers wird dann unsere Web-App, wie das technologisch genannt wird, gestartet und von dort aus können sie dann die Inhalte konsumieren. Das heißt, in Wahrheit ist das System dann auch im Nachhinein mit diversen anderen Geräten brauchbar, aber für dieses spezielle Feld haben wir es jetzt einmal auf ein Tablet im Landscape-Mode konzipiert und also Landscape heißt im Tablet quer, im Querformat sozusagen. Und ja, das kann man sich auch anschauen. Gibt es auf der FH Joanneum Homepage einen Projektsteckbrief? Also, wenn das vielleicht interessiert, der kann sich da den Projektsteckbrief ansehen. Dann gibt es ein paar Screenshots dazu, dann kann man sich ein bisschen besser als Bild vielleicht davon machen.
Welche Bedürfnisse und Wünsche hat es so zu Beginn seitens der Auftraggeber gegeben, seitens von Logopädinnen, Ärztinnen, Ärzten oder Klinikorganisation? Was waren so die Bedürfnisse?
Naja, das Wichtigste und der Fokus war auf den asynchronen Trainingsinhalten, weil synchrone Trainings oder synchrone Therapie könnte ich ja durchaus auch schon heute mit Tools wie MS Teams oder anderen oder ähnlichem eben durchführen. Also das wäre jetzt nicht die große Errungenschaft gewesen. Das war auch daher nicht unser Fokus, sondern der Fokus war wirklich auf den asynchronen Therapieinhalten oder auf diesem asynchronen Modus. Und daneben eben eine Möglichkeit, mit den Patienten in Kontakt zu treten. Ja. Und das, wie gesagt, war gar nicht so einfach, weil man hat nicht einfach sagen können, bitte, wir telefonieren miteinander, sondern es hat eben eine Chatmöglichkeit innerhalb dieses Systems geben müssen, damit eben die Patienten nicht wieder ein zusätzliches System, WhatsApp oder was auch immer brauchen, sondern dass sie direkt in dem System mit den Logopäden chatten können. Und auch gleichzeitig dann auf einen anderen Bereich in dem System switchen können, wo sie dann ihre Übungen abarbeiten können. Das waren so die Fokus.
Und wenn wir umgekehrt schauen, was sind aus Ihrer Sicht so die Kernbedürfnisse, die Nutzerinnen und Nutzer in diesem System oder in dieser Situation auch haben? Eines haben wir angesprochen, glaube ich, dass eben Textkommunikation stattfinden muss.
Genau. Noch? Ja, das ist ein guter Punkt, auf den wir da zu sprechen kommen. Da geht es im Endeffekt um Usability, um Accessibility. Was geht es da? Ja, diese Usergruppe, und das ist aber auch nicht nur bei dieser, sondern generell so, meistens wissen die User gar nicht so genau, was für sie gut ist. Oder zumindest können sie es nicht selbstständig artikulieren. Da geht es um die Thematik intuitive Bedienung. Ja. Und da haben wir halt ein Augenmerk darauf gelegt. Es gab leider jetzt nicht viel Literatur dazu, dass wir gewusst haben im Vorhinein schon, was ist jetzt für diese spezielle Patientengruppe wichtig. Es gibt natürlich Usability und Accessibility Guidelines, die haben wir natürlich eingehalten, aber für dieses spezielle Patientengut haben wir natürlich nicht gewusst, auf was sie Wert legen. Insofern haben wir einen iterativen Entwicklungsprozess gehabt, wo wir halt einfach immer wieder nachdem Neuerungen gekommen sind, das getestet haben. Also sprich, die Logopäden haben die neue Version von uns bekommen und haben das in einem Live-Setting mit den Patienten vor Ort getestet und haben uns dann sofort Rückmeldung gegeben, wo hat es Probleme gegeben. Also sprich, was ein Patient hat, diesen und jenen Button nicht gefunden, hat nicht mehr weiter gewusst und dann haben wir gewusst, okay, da müssen wir was umstellen und sind so eben auf die Bedürfnisse der Patienten dann Stück für Stück draufgekommen. Und das war auch, wenn man so haben will, einer der größten Lessons learned in diesem Projekt. Ja.
Ich nehme an, es muss einfach sein und logisch sein.
Genau, richtig. Okay. Einfach, logisch und auch, was vielleicht für einen Jungen einfach und logisch ist, ist nicht unbedingt für eine ältere Person so, die nicht so technikaffin ist. Das heißt, das war eben das, was wir herausfinden hatten müssen und was das Neuartige und Innovative an diesem Projekt war.
Wir haben jetzt die Wünsche der Logopädinnen und Logopäden besprochen, die Bedürfnisse, die Nutzerinnen und Nutzer haben. Wenn wir an den Prozess jetzt denken, was waren die größten Herausforderungen bei der Umsetzung, bei der Erarbeitung dieser Plattform?
Ja, auch da hat es für uns persönlich Herausforderungen gegeben, weil die Technologie, für die wir uns letztendlich entschieden haben, für uns eine neue war. Also sprich, wir hatten mit dieser Technologie noch kein Projekt davor abgewickelt, aber sie ist am Vormarsch, sage ich einmal. Ich habe es ja schon vorher angesprochen, es geht um Web-Apps. Das bedeutet nichts anderes, wie dass der Endnutzer keine native App mehr installieren muss. Das heißt, das Ding ist plattformunabhängig, egal ob der Android-Gerät oder ein Apple-Gerät hat. Er kann die App gleichermaßen nutzen, er braucht sie auch nicht mehr installieren und irgendwo daher auch nicht mehr irgendwo downloaden, sondern er steigt über einen Browser auf eine Homepage ein und diese Homepage sozusagen sieht aus wie eine App, ja. Und die Technologie dahinter ist Angular, die wir da eben benutzt haben. Und die war eben für uns insofern neu, als dass wir eben noch kein Projekt damit abgewickelt hatten. Das waren daher auch anfangs einige Herausforderungen, die wir gehabt haben, aber die letztendlich sehr gut gemeistert werden konnten.
So eine Technologie, wie kann man sich das vorstellen? Ist das wie eine Sprache, die man beim Programmieren nutzt oder ist das wie ein Baukasten, aus dem man sich dann diese Website, diese Web-App zusammenbastelt?
Ja, beides. Ja. Also es ist natürlich, es geht, wie Sie richtig gesagt haben, ums Programmieren. Ja. Da gibt es verschiedene Programmiersprachen und dann gibt es eben auch Baukastensysteme dazu, die gewisse Elemente, sage ich einmal, die immer wieder gleich sind, beherbergen, dass man die nicht neu machen muss. Also beides, von beidem etwas.
Wie stellt man denn sicher, dass wenn sowas asynchron passiert, dass Menschen diese Übungen auch wirklich richtig machen? Weil ich denke, gerade bei der Logopädie geht es ja auch viel um Beobachten aus Sicht der Therapeutin, des Therapeuten.
Gute Frage, ja. Das war natürlich auch ein Punkt am Anfang. Da war dann die Frage, ob man die Patienten per Video aufzeichnen oder sonst was. Da sind wir schnell zum Schluss gekommen, dass die Videoaufzeichnung eigentlich keinen erheblichen Mehrwert hat, sondern bei den Logopäden geht es, wie man sich denken kann, vor allem um das Gesprochene, beziehungsweise für den Logopäden dann um das Gehörte. Insofern war die Rückmeldung, die wir oder diese Funktionalität mit einer Rückmeldung für den Logopäden, die wir eingebaut haben, jene, dass der Logopäde beim Zusammenstellen des Trainingsplans der Übungen festlegen kann, ob für diese Übung jetzt der Patient eine Audioaufnahme machen soll oder nicht. Ja? Und wenn der Logopäde das anfordert, dann wird das dem Patienten auch dementsprechend signalisiert. Er möge sich für diese Übung bitte Audio aufnehmen und die Audio-File bzw. die Aufnahme wird dann im Anschluss an den Logopäden zurückübermittelt und dient somit dem Logopäden als eine Art Feedback. Und der Logopäde kann dann entscheiden, okay, Übung ist gut absolviert worden, ist schlecht absolviert worden, mittelmäßig und kann daher dann wieder den weiteren Trainingsverlauf anpassen. Also kann sagen, wir waren ein bisschen schlecht, wir machen die Übung jetzt noch einmal oder ja, perfekt, es gibt die nächst schwierigere Übung.
Es ist gerade der Satz gefallen, die Logopädin oder der Logopäde stellt das Programm zusammen. Das heißt, mit dieser Plattform werden nicht alle über einen Kamm geschoren, sondern jeder kriegt ein eigenes Programm.
Genau, das ist auch ein wichtiger Punkt, richtig. Es ist eine Individualisierung möglich und das war auch von vornherein ein wichtiges Kriterium. Nicht jeder Patient bekommt den gleichen Trainingsplan, auch nicht die gleiche Übung, zumindest nicht in der gleichen Intensität oder zumindest Ausführung. Es gibt einen Übungskatalog, den sich die Logopäden selbst erstellen, erweitern und bearbeiten können und dann können sie diese Übungen zu einem Trainingsblock zusammenfügen und den wiederum mit Anmerkungen, die speziell für den Patienten XY gedacht sind, versehen und können da an jedem Patienten eben individuell Trainingspläne zusammenstellen. Ja.
Wie lange braucht man denn, bis man so eine Plattform von der Idee oder von dem Wunsch, der an einen herangetragen wird, fix fertig gebaut hat?
Also bei uns hat es jetzt ein bisschen mehr als 2 Jahre gedauert. Also Projektzeit, ursprünglicher Projektdauer waren 24 Monate. Es hat dann eine Erweiterung noch gegeben knapp 6 Monate und somit waren es dann in Summe 2,5 Jahre so um den Dreh herum, in denen diese Plattform entstanden ist, ja.
Wenn wir nochmal zusammenfassen, welche größten Vorteile sehen Sie durch die Anwendung einer Plattform wie dieser?
Naja, in dem Fall würde ich sagen, dass die Patienten eben nicht mehr so oft zur Klinik müssen. Dazu ist aber auch gesagt, die Patienten, also das normale Therapiekonzept, also Face-to-Face, soll nicht ersetzt werden komplett, sondern es soll sozusagen zusätzlich dienen, ja. Aber ein Patient muss dann halt nicht mehr für jede Therapie nach Graz an die Uniklinik kommen, sondern kann gewisse Therapien eben online von zu Hause aus machen und natürlich auch in einem viel höheren Intervall, ja, was natürlich den Therapieerfolg verbessert und beschleunigt und auch eben Wege spart. Also insofern könnte man auch sagen, es dient ein bisschen der Nachhaltigkeit.
Das ist ein bisschen auch ein Lösungsansatz, sowieso wie viele, glaube ich, E-Health-Technologien, die vielleicht auch helfen können, das Gesundheitspersonal ein Stück zu entlasten. Die sind ja doch nicht gerade unterfordert in diesem Berufsfeld. Sehen Sie das auch so?
Genau, richtig. Ja, also der Logopäde würde in dem Fall einmal sich am Tag an den Computer setzen, würde die Trainingspläne für, also nicht seine 5, 6 Patienten zusammenstellen. Dafür braucht er, weiß ich nicht, vielleicht 1 Stunde, vielleicht 2 Stunden, aber sicher nicht, wenn er 6 Patienten hätte, 6 Stunden, weil er für jeden Patienten extra 1 Stunde aufwenden muss. Also sind jetzt vielleicht nicht gerade fundierte Zahlen, aber so ungefähr, dass man sich das vorstellen kann. Ja. Er kann mit einem Computersystem kann ich also wesentlich mehr Kunden auf einmal bedienen, als wenn ich das Präsenz face-to-face eine Person nach der anderen seriell abarbeiten müsste. Ja.
Wir haben gehört, es ist immer wieder auch getestet und ausprobiert worden während dem Entwicklungsprozess. Was waren denn so die Rückmeldungen, nachdem die Plattform im Großen und Ganzen fertig war?
Ja, durchaus positiv. Also das hat dann auch wiederum zur eigenen Motivation beigetragen, muss man ganz ehrlich sagen. Wenn man dann hört, den Patienten gefällt das prinzipiell und sie finden das gut. Natürlich kommen dann auch kritische Meldungen zurück, wo man dann sich denkt, kann man jetzt nicht nachvollziehen, warum der Button nicht gefunden wurde, ja. Aber gut, wie schon eingangs erwähnt, das ist eben diese Problematik, mit der wir es da zu tun haben. Nicht jeder ist technikaffin, das muss man einfach auch berücksichtigen. Und dann haben wir uns an der Nase genommen und haben gesagt, okay, dann setzen wir das eben so um, wie es für die Zielgruppe auch am passendsten ist, ja. Also die Rückmeldungen waren durchaus positiv, ja. Aber auch von Logopädenseite, muss man sagen. Also auch die Logopäden haben rückgemeldet, dass auch für sie eine Erleichterung und ein Fortschritt wäre. Ja.
Vom Konkreten mal ins Allgemeine. Was ist aus Ihrer Sicht so der größte Nutzen davon, wenn wir das Gesundheitssystem um digitale Lösungen ergänzen?
Zumeist geht es um die Effizienzsteigerung, ja. Also so wie es auch bei dieser Anwendung ist, aber das könnte natürlich auch bei ganz vielen anderen Anwendungen der Fall sein. Und man kann vielleicht auch dazu sagen, dass diese Anwendung, so wie wir sie jetzt entwickelt haben, gar nicht nur konkret für diesen logopädischen Bereich einsetzbar wäre, sondern sie wäre auch durchaus für einen anderen therapeutischen Bereich, also eine Physiotherapie, einsetzbar. Weil ob jetzt da hier logopädischer Content übermittelt wird oder physiotherapeutischer Content oder ergotherapeutischer Content oder was auch immer, das macht ja im Endeffekt keinen Unterschied. Das heißt, die Plattform wäre auch in diversen anderen Gesundheitsberufen denkbar und ja, also das ist sicher ein Punkt, wo eHealth das Gesundheitssystem effizienter machen wird oder hoffentlich machen muss, ja, weil die Ressourcen, die geltlichen, sind ja doch enden wollend. Ja.
Neben diesem Projekt, welche weiteren Schwerpunkte beschäftigen euch denn am Institut?
Bei unserem Institut geht es auch sehr stark um Standards in der IT, natürlich gesundheitsrelevante Standards in der IT. Vielleicht sagt dem einen oder anderen was die ICD-10-Kodierung. Das ist ein Kodierungssystem, ein internationales, wo alle Krankheiten in einem Codesystem kodiert sind. Was hat das für einen Vorteil? Ob der Arzt hier in Österreich oder der Arzt am anderen Ende der Welt, wenn der den Code XY liest, verstehen beide das Gleiche darunter, ja? Die gleiche Krankheit. Ja? Das wäre so ein klassischer Standard, aber da gibt es auch eine Vielzahl an weiteren Standards. Und das ist natürlich gerade, wenn man sich mit technischen Lösungen beschäftigt, ganz wichtig, weil Maschinen können nicht, so wie wir Menschen, verstehen, intuitiv verstehen, um was es geht, sondern da braucht es ganz klare Regeln, braucht es eine Syntax und eben auch eine Semantik, dass die Maschinen miteinander kommunizieren können. Ja. Und deshalb sind da Standards halt ganz besonders wichtig.
Wie viel bewegt sich denn in diesem Feld, also eHealth im Gesamten?
Also ich würde das mit einer Gegenfrage erwidern, in welchem Land, hier bei uns in Österreich oder allgemein?
Ich würde sagen, machen wir mal Österreich.
Ja, also es bewegt sich doch einiges, wenn auch teilweise vielleicht etwas langsam, aber wenn man nur an die elektronische Gesundheitsakte, die ELGA, denkt, die kennt mittlerweile hoffentlich jeder, die ist doch ein gutes Beispiel und da gehen wir in Österreich doch einen guten Weg. Natürlich gibt es Luft nach oben und es gibt auch Länder, die das schon besser können, aber umgekehrt, es gibt auch Länder, die uns darum beneiden, wo es noch nicht so gut funktioniert. Also insofern, es bewegt sich etwas und ich glaube, das ist die richtige Richtung, wo wir hingehen.
Als kompletter Laie würde ich jetzt einfach mal raten, wenn wir auf den internationalen Vergleich schauen, dass wir in diesem Thema der Digitalisierung des Gesundheitssystems wie bei so vielen Dingen irgendwo im oberen Mittelfeld, aber nicht ganz oben dabei sind. Stimmt das?
Ja, Mittelfeld ist ganz gut, ja.
Okay, wir streichen das obere ein bisschen. Okay, habe verstanden. Welche Berufsbilder ergeben sich denn für jemanden, der sagt, das Thema interessiert mich? Was gibt es da für Berufsbilder in der Gesundheitsinformatik?
Ja, die Berufsperspektiven sind eigentlich sehr vielfältig, muss man ganz ehrlich sagen. Es ist nicht, wie man vielleicht erwarten würde, dass jeder, der bei uns absolviert, direkt Informatiker wird und nur mehr 8 Stunden lang täglich programmiert. Die Berufsfelder sind wirklich ganz heterogen. Also ich habe Kollegen, vielleicht dazu erwähnt, ich habe selber hier Bachelor und Master studiert, deshalb habe ich natürlich auch Bekannte in diesem Bereich. Also ich habe da Kollegen, die sich selbstständig gemacht haben in der Branche, aber auch völlig in einer anderen Branche. Ich habe natürlich Kollegen, die Informatiker geblieben sind, ja, aber ich habe auch Kollegen, die in Krankenhäusern zum Beispiel in der Führungsetage, also im Qualitätsmanagement mitwirken. Ich habe Kollegen, die im öffentlichen Bereich mitwirken. Warum öffentlicher Bereich? Naja, das Gesundheitssystem bei uns in Österreich ist ja nicht nur so Kunde und Anbieter und ich gehe zum Arzt und zahle den und das passt, sondern dahinter gibt es dann noch eine öffentliche Krankenversicherung. Es gibt auch private Krankenversicherungen. Es gibt die öffentliche Hand, die regelt, wer wie unter welchen Umständen ein Spital, eine Arztpraxis eröffnen darf. Also da gibt es ganz viele Regulatorien und insofern auch hier werden Jobs oder werden Personen gesucht mit Kenntnissen im Bereich eHealth. Ja.
Und was muss man können und oder mitbringen, um in diesem Beruf richtig zu sein oder vielleicht auch in den Studien bei euch im Institut?
Prinzipiell haben wir keine Voraussetzungen niedergeschrieben, die jemand, der bei uns studieren anfangen muss oder möchte, mitbringen muss. Jeder kann, der eine Matura hat, bei uns zu studieren beginnen. Wir merken, da muss man ganz ehrlich auch sagen, keinen Unterschied, ob die Personen jetzt von technischer Vorbildung, also sprich von HTLs kommen oder von Nicht-HTLs. Also vielleicht am Anfang sehr wohl, das schon, aber in der Endperformance dann, wenn einem die Thematik interessiert, schneiden auch die von nicht-technischen Vorbildungen kommen, gleich gut ab. Ja. Also da gibt es eigentlich keinen Unterschied. sehr oft kommen auch Quereinsteiger zu uns, die zum Beispiel irgendwie im Gesundheitsbereich schon gearbeitet haben und dann sagen, okay, sie möchten jetzt doch in eine andere Richtung gehen, nicht mehr direkt am Patienten sozusagen, sondern eben in der Administration eben oder im IT-Bereich. Die Personen sind meistens dann besonders gut, sage ich, und prädestiniert für diesen Job, weil die bringen natürlich ein gewisses Insiderwissen mit. Ja. Und das ist natürlich, die haben einen Vorteil. Ja. Die wissen, wie funktioniert das System, wo gibt es Probleme und was würde helfen, diese Probleme zu lösen. Ja. Also die haben schon einen ganz anderen Blick auf dieses Feld. Ja. Aber natürlich, auch das erfordern wir nicht oder ist nicht gefragt, dass man sich bei uns überbewerben darf, sondern prinzipiell kann und darf sich jeder bei uns bewerben und wir freuen uns über Bewerbungen.
Wie viel im Studium ist Gesundheit und wie viel Informatik?
Naja, nachdem wir im Department für angewandte Informatik hier an der FH Joanneum angesiedelt sind, sind wir natürlich schon ein mehrheitlich informatiklastiges Studium. Ich würde jetzt aber das ungefähr so sagen, es sind 60% Informatik und die anderen 40%, die teilen sich ungefähr auf in 15-20% Gesundheit, also einschlägiges Wissen im Bereich des Gesundheitswesens und die restlichen Prozent sind dann diverse Social Skills, Management Skills. Warum Management Skills? Das ist dem geschuldet, ein IT-System oder generell ein technisches System zu entwickeln, ist die eine Geschichte, ist aber dann auch fachgerecht in die jeweilige Branche, in die jeweilige Firma einzuführen, das muss auch fachgerecht gemacht werden. Insofern braucht man da auch diverse Social Skills, man muss verhandeln können, sage ich einmal, ja, mit anderen Personen und man muss das eben managementgerecht in die jeweilige Firma einführen können.
Eine Frage, die wir in diesem Podcast immer nachgehen und der wir auch jetzt nachgehen werden, ist die, was uns Forschung auf diesem Gebiet überhaupt bringt, welchen Nutzen wir daraus ziehen. Und diese Frage beantworten wir jetzt.
Neugier, schlauer werden durch Wissenschaft. Und wozu das alles?
Wenn wir uns den demografischen Wandel in Österreich ansehen, dann sehen wir zunehmend eine überalternde Bevölkerung, das ja prinzipiell nichts Schlechtes ist. Aber dazu kommen dann natürlich auch Herausforderungen. Ja? Wer kümmert sich um die zunehmend überalternde Bevölkerung? Dann haben wir natürlich auch eins, die Babyboomer-Generation, die jetzt teilweise schon in Pension geht oder noch in Pension gehen wird. Also das sind alles Sachen, die jetzt nicht vom Himmel fallen, sondern das sind einfach dem demografischen Wandel unterworfen. Und das zur Folge hat natürlich, dass auch das Gesundheitssystem leidet. Einerseits, man hört es immer wieder, man findet zu wenig Personen für diesen Bereich, die dort arbeiten. Umgekehrt die Kunden, also wie vorher angesprochen, zum Beispiel ältere Personen, die pflegebedürftig sind, diese Anzahl steigt wiederum. Das steht natürlich ein bisschen in einer Diskrepanz. Und hier sollen eben digitale, moderne Lösungen dazu führen oder zumindest unterstützen, mit einigermaßen denselben Mitteln einen einigermaßen gleichen Standard beibehalten zu können. Also dass die Personen auch trotzdem gleichermaßen versorgt werden können. Ja.
Vielen Dank für den Einblick in dieses Feld, in dem mit Hilfe digitaler Unterstützung Patientinnen und Patienten geholfen werden kann. Dankeschön fürs Vorbeikommen, Robert Reb.
Vielen Dank, schönen Tag noch.
Und danke auch euch fürs mit dabei sein. Wenn ihr uns 5 Sterne hier lässt und uns abonniert, sind wir super happy. Also gerne machen und gerne weiterempfehlen an Freundinnen oder Freunde, die dieses Thema auch interessieren könnte. Wer sagt, studieren, das klingt für mich doch tatsächlich sehr interessant, der ist auch bei den anderen Podcasts der FH Joanneum richtig. Alle Infos dazu gibt's in den Shownotes. Wir hören uns zur nächsten Folge wieder. Bis dahin, werdet schlauer und bleibt neugierig. Ciao.
Neugier, schlauer werden durch Wissenschaft.